Was ist wichtiger? Ein 10.000 Euro Rad oder 500 Euro Bikefitting und vielleicht beim Rad ein bisschen einsparen? Also warum Bikefitting?
Willkommen zum Podcast von Sweet Spot Training. Heute ein Thema, wo ich sage, die meisten fragen mich, wo macht man das am besten? Ein Bikefitting. Und ja, Gary, möchtest du mit deiner persönlichen Geschichte starten?
Magst du nicht mit deiner starten? Wir haben beide die gleiche Geschichte, ganz romantisch. Sausi und ich waren unlängst, eigentlich ist es auch schon wieder Zeit lang her, haben einen kleinen Roadtrip nach München gemacht.
Ja.
Zu einer Person, die da in unserem Kreise sitzt, falls uns noch immer nicht alle auf YouTube folgen. Ihr könnt die Person auch sehen und uns auch. In diesem Sinne, seit kurzem sind alle unsere Podcasts gefilmt im Videoformat und da möchte man kurz darauf verweisen und so kommen wir auch schon wieder zum Thema. Sausi und ich sind zu einem Bikefitting nach München gepilgert und haben jetzt in der Runde bei uns sitzen den lieben Dominik Lenz und nicht nur bei uns in der Runde sitzen, sondern auch eigentlich jetzt seit doch einiger Zeit auch hier in den heiligen Hallen unseres Sweetspot-Hauptquartiers
angekommen.
Ja, hallo.
Ja, Dominik, wir fangen jetzt einfach ganz direkt an. Warum, Sausi, sind wir nach München gefahren, um bei diesem Herrn ein Bikefitting zu machen?
Ich kann es dran festmachen, ich habe wahrscheinlich 200 oder 300.000 Kilometer am Rad schon in meinem Leben absolviert und es war ein Tag in Kroatien, wo mein linkes Bein wieder zu Schmerzen begonnen hat und das war ein permanenter Begleiter in diesen 27 Jahren und ich dachte mir, das geht mir eigentlich auf die Nerven und dann habe ich gewusst, dass du nach München gefahren bist zu einem Bikefitting und da du der Obernerd bist, habe ich mir gedacht, wenn du
diesen
Mann, der neben mir sitzt, in höchsten Tönen lobt, dann let's give it a shot, fahren wir nach München, außerdem fahre ich wahrscheinlich noch einmal 300.000 Kilometer Rad in meinem Leben, hoffentlich noch mehr und hoffentlich dann ohne schmerzendes Bein links und ja, ich bin hingefahren und ich kann so viel verraten, die Reise hat sich ausgezahlt.
Ja, ich schließe mich da an. Ich war kurz vor dir, bei dir, Dominik. Genug der Lorbeeren, aber im Endeffekt muss man sagen, wenn die Werbung von Deutschland bis nach Wien kommt, dann muss irgendwo was dahinter sein. Und ich bin ja da immer offen für Neues und war dann im Endeffekt bei dir. Und wir haben uns dort kennengelernt. So. Richtig. Und seitdem ist es eigentlich so, dass wir durchgehend unseren Athleten und Athletinnen empfehlen, zu dir nach München zu kommen. Und jetzt, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bist du bei uns in Langenzersdorf. Und damit wollen wir jetzt die Einleitung abschließen. Dominik, erzähl ein bisschen was von dir. Wieso in Wien und was ist dein Werdegang und wie bist du zum Bikefitting gekommen?
Richtig, genau. Wir haben uns damals beim Bikefitting kennengelernt. Danach ist dein Name immer wieder aufgetaucht, weil Athleten von dir bei mir in München waren und jetzt bin ich hier in Wien. Ja, der Schritt ist nicht unbegründet. Ich habe in München 3,5 Jahre gearbeitet als Bikefitter hauptsächlich, dort viele Athleten schon eingestellt, habe aber davor schon in Wien meine Erfahrungen in einem Studium gemacht. Dort habe ich Sportgerätetechnik studiert, dementsprechend schon im Studium Richtung Sport, wollte damals eher auch noch Entwicklung im Radsport machen und dann entsprechend mich Richtung Radsport entwickeln, weil ich persönlich einfach durch Triathlon-Training im Radsport meine Zukunft gesehen habe. Nach dem Studium dann entsprechend erst noch ein Jahr in Offenbach im Ganganalytik-Studio gearbeitet, dort mit dem Bikefitting begonnen, erste Erfahrungen gemacht und dann entsprechend der nächste Schritt war bei mir einfach beruflich nach München zu einem großen Anbieter zu gehen in Deutschland und dort mich wirklich auf das Bikefitting zu konzentrieren und für mich war dann nach den 3,5 Jahren in München der nächste Schritt einfach eine Selbstständigkeit. Und da habe ich gesagt, in Wien sehe ich, dass auf jeden Fall Interesse da ist, dass da Potenzial wahrscheinlich auch viele Kunden irgendwo noch suchen, wenn schon aus Wien die Leute München kommen, scheint da ein Markt zu sein. Persönlich kenne ich eben die Stadt durch das Studium und dann habe ich gesagt, da kommt eins zum anderen. Und dann bin ich dann wieder auf euch zugekommen und habe gesagt, hey, ich würde nach Wien kommen, wie schaut es denn aus und kann man da irgendwas zusammen machen? Und so hat sich das eigentlich dann entwickelt, dass ich jetzt hier in der Runde sitze und fast tagtäglich eigentlich hier auch vor Ort bin.
Ja, umso dankbarer für uns natürlich, weil wenn es irgendeine Hürde gab zum Bikefitting, dann wahrscheinlich die räumliche Distanz, die fällt auf jeden Fall jetzt dahin. Und wir haben das Thema Bikefitting eigentlich seit wir den Podcast begonnen haben auf der Checkliste und wir haben immer gesagt, wir wollen das mit einem Fachmann oder einer Fachfrau besprechen. Ja, so, jetzt haben wir es endlich geschafft und jetzt ist es auch Zeit, dass man das irgendwie in mehreren Teilen eigentlich beleuchtet, weil das Thema ist ja super komplex eigentlich.
In rudimentärer Art und Weise haben wir es ja auch schon immer wieder beleuchtet, in wirklich nur in Ansätzen und eben aus unserer doch auch im Vergleich zu dir noch sehr leidenhaften Position. Und jetzt wollen wir das natürlich nutzen und deine Expertise mit in den Podcast holen, mit in das Videoformat holen. Man kann jetzt natürlich auch über, und Gary hat schon gesagt, schaut uns auch auf YouTube zu, viel mehr über Bildmaterial transportieren und das wird in weiterer Folge auch passieren. Das heißt, wie läuft dann so ein Bikefitting tatsächlich ab? Vorab, heute werden wir das aber nur aussparen und es geht viel mehr um die allgemeinen Fragen des Bikefittings. Zum Beispiel eine, die sich aufdrängt: Was ist wichtiger, ein 10.000-Euro-Rad oder ein 500-Euro Bike-Fitting und vielleicht beim Rad ein bisschen einsparen oder beides investieren? Also warum Bike-Fitting?
Naja, im Endeffekt hilft dir dein Rad nicht, um schnell zu fahren. Dafür brauchst du deinen Körper. Dafür muss aber auch Rad und Körper zusammenpassen und dafür sicherlich das Bike-Fitting eine sehr, sehr gute Investition. Ob da jetzt das Rad 10.000 Euro kosten muss oder eben nur 2.000, 3.000 als Einsteigerrad, vollkommen.
Ja, das war jetzt auch nur egal. Komplett ins Blaue getippt. Also es muss nicht jedes
Mario Rad geht 10, immer von sich aus.
10.000 Euro kosten. Das darf es aber gern. Ja.
Nein, das ist sicher nebensächlich. Wichtig ist, dass am Ende die Position passt. Dazu sind andere Stellschrauben wichtig. Da spielt auch ganz viel Flexibilität, Kräftigung der Körper eine Rolle. Da spielen natürlich auch die Komponenten, der Sattel, die Schuhe, der Lenker eine Rolle. Da fängt man dann im Bikefitting an, wirklich drüber nachzudenken. Und dementsprechend ist, glaube ich, die Radauswahl sicherlich eine wichtige, dass das Rad grundsätzlich passt, aber der Wert des Rades sicherlich.
Ja, also das grundlegende Problem, ein sehr individuelles Systemkörper, ganz unterschiedlich aufgrund der Trainingsjahre, aufgrund der Trainingskilometer, aufgrund der generell körperlichen Voraussetzung, aufgrund der biometrischen Daten, auf ein starres System Rad zu bringen. Richtig. Das heißt, da gibt es keine oder wenig im Vergleich zum Körper wenig Flexibilität. Man kann Einstellungen vornehmen und die Brücke, den Brückenschlag versuchst du da zu schaffen in einem Bikefitting.
Genau, man muss natürlich immer erstmal wissen, was bringt der Athlet, die Athletin überhaupt mit. Das ist immer der erste Schritt bei mir auch im Fitting, dass ich mir anschaue, was überhaupt möglich ist mit dem Athlet, der Athletin. Was sind die Ziele, was sind die Hintergründe auch von so einem Fitting? Und dann wird individuell eben darauf eingegangen, was die Position dann am Ende überhaupt hergibt. Und dann arbeitet man in die Richtung, dass das wirklich zusammenkommt.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, und ich glaube, das ist auch wichtig, wie du den Prozess jetzt beschreibst, das ist nichts, was in 20 Minuten passiert, sondern Fitting ist sehr umfassend. Also es geht im Endeffekt ja natürlich, denke ich mal, stark um ein Anamnesegespräch oder denke ich weiß es, ich habe es ja bei dir auch gemacht, aber dann das eigentliche Einstellen geht ja dann verhältnismäßig schnell. Es geht ja primär eher um das Austesten quasi, wie sind die Voraussetzungen und danach geht es um ein Anpassen. Im Idealfall geben es die Komponenten des Rads her, manchmal muss man dann auch irgendwo was zukaufen oder sonst was, das kann ja durchaus sein. Merkt man ja vor allem irgendwie, je aerodynamischer die Rennboliden werden, desto schwieriger werden die individuellen Anpassungsmöglichkeiten. Wie lange kann man rechnen, dauert so ein Fitting oder wie viel Zeit nimmst du dir da? Bist du irgendwie beschränkt im Sinne von, ja, das sind 3 Stunden oder ist das einfach so lange, wie es dauert, oder kannst du irgendwie ein bisschen was erzählen dazu?
Genau, du sagst ja schon, man muss ein bisschen Zeit einplanen, gerade wenn man zum ersten Mal irgendwo auch mit mir in Kontakt tritt, dann nehme ich mir die Zeit, um erstmal den Athleten kennenzulernen und dementsprechend dauert allein schon die Eingangsbesprechung, die ersten körperlichen Tests einfach schon eine halbe Stunde. Mhm. Dann ausführliche.
Dann gibt es einmal einen Kaffee, weil ganz wichtig, Dominik hat da in eine nicht unerhebliche Investition, eine nicht unerhebliche Investition gescheut, nämlich eine High-End-Kaffeemaschine samt Setup, einfach, dass das Ambiente stimmt, einfach, dass die Athleten gefügig im Arsenal.
Ja, da habe ich, hab ich erstmal großes Potenzial hier gesehen, dass die Kaffeemaschine auf jeden Fall erneuert gehört.
Ja, sagen wir so, George Clooney wohnt jetzt nicht mehr bei uns.
Aber das einfach nur, um auch nochmal da klar festzumachen, es geht um ein Gespräch, es geht um ein lockeres Gespräch, es geht um ein Kennenlernen, genau. Weil das einfach die Basis ist, um alles Weitere ausloten zu können.
Ne? Auf jeden Fall, genau. Also der Kaffee ist da sicherlich erstmal für die Entspannung da, dass wir erstmal in Ruhe auch drüber sprechen, was in dem Fitting Thema wird, mit der Ausgangslage dann entsprechend auch eine Basis, dass man dann wirklich erstmal schaut, wo sind denn die individuellen Potenziale, wo dran muss man überhaupt drehen, um eine Verbesserung dann auch bei jedem Einzelnen hinzubekommen. Und dann geht es auch darum, im Fitting nochmal herauszufinden, was funktioniert überhaupt. Also ich kann nicht sagen, dass bei jedem die gleiche Veränderung das gleiche Ergebnis ergibt und dementsprechend ist auch das wieder im Fitting-Prozess, dass wirklich jede Veränderung nochmal überprüft wird und damit muss man dann auch wirklich mit 3 Stunden, 3,5 Stunden in einem Fitting rechnen. Die Zeit nehme ich mir, die Zeit ist auf jeden Fall eingeplant, dass dann ein gutes Ergebnis dabei rauskommt.
Ganz überspitzte Frage, was wäre es dann nicht sinnvoller für viele, die an eine neue Investition eines Rads denken, vorab ein Fitting zu machen oder zumindest dieses Anamnesegespräch, dieses Gespräch, wo man abklärt, was ist überhaupt möglich, bevor man dann in einen, wie das Mr. Gary auch schon gesagt hat, High-End-Aeroboliden investiert und dann im Nachhinein draufkommt, okay, gut, aber eigentlich für mich nicht fahrbar.
Definitiv, also das kann man mit einem Bike-Fitting ausschließen, dass das Rad am Ende das Falsche ist. Von daher, wenn man sich nicht sicher ist, wenn man nicht 100% weiß, dass dieses Rad das Richtige für mich ist, dann ist der Fitting-Prozess erstmal vor dem Radkauf voranzuschließen. Und dann kann man auch wirklich sagen, okay, mit dem Rad wirst du die Position erreichen, die du aktuell mit deinem Körper einnehmen kannst. Und dann kann man das Rad kaufen und dann entsprechend auch nochmal fein einstellen und dann mit der Position das Maximum raus.
Ich würde auch keinen Radhändlern etwas unterstellen, aber natürlich, wenn man ein Rad verkaufen möchte und vielleicht auch Bike-Fittings anbietet, ist wahrscheinlich der Schritt zu sagen, na, das Rad wird schon passen oder das Rad werden wir schon passend machen, größer oder kleiner.
Oder mit einer monetären
wie auch immer, ja.
Motivation verbunden.
Ja. Also bei dir überhaupt nicht der Fall. Du bist nicht im Vertrieb, sondern du stellst einfach nur unter Anführungszeichen, was jetzt aber absolut positiv behaftet ist, Fahrräder ein.
Richtig. Ich muss aber auch sagen, ich denke, da ist auch schon ein großer Querschnitt in der ganzen Thematik. Also das, was wir jetzt in der Trainingsplanung machen, ist ja auch nichts anderes als eine Art Consulting, ähnlich wie es das du machst in dem Bereich. Und wir schauen uns ja auch davor, dass wir Dinge verkaufen, ja, eben aus dem Grund, dass wenn wir einfach Sachen empfehlen, da kein monetärer Ansatzpunkt dahinter steht. Und ich denke, das ist halt auch eine ganz wichtige Sache. Ja. Also du kriegst jetzt nicht irgendeine Kommission von Cervelo oder von Canyon, wenn du irgendein Rad empfiehlst, sondern ganz im Gegenteil, das soll individuell passen. Ja. Und umgekehrt ist es bei uns genauso, wenn wir irgendwelche Pedals empfehlen oder sonst was, kriegen wir da keine Kommission. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, auch da irgendwo klarzustellen, ja, weil das ist, finde ich, eine gewisse Seriosität in der Beratung, die halt auch da wichtig ist. Und mich
genau deshalb. Genau deshalb war der Einwurf oder die Klarstellung, dass du kein Verkäufer bist.
Ja, ja.
Und umgekehrt auch jetzt ein super Puzzleteil in unserem Netzwerk bist. Ja?
Ja,
weil genau da ist der Punkt, wir wollen das Beste für unsere Athleten und haben dann jetzt die Möglichkeit zu sagen, geh dorthin, dort wird dir geholfen. ohne irgendwelche Nebengeräusche.
Ja, vor allem, es ist dadurch, ja auch dass wir selber so, schon da waren, sind wir ja, ja
selbst erstens überzeugt davon. Zweitens ist es so, dass wir selber oft Anfragen bekommen und haben, ob wir nicht selbst ein Bike-Fitting machen wollen.
Ja.
Und ich glaube, ich darf euch mit ins Boot nehmen. Wir sind hier die Galeere der Ahnungslosen. Vor allem, weil sich das, was man in der Literatur oft liest, an Winkelmaßen, die man alle schon irgendwie mitbekommen hat, ich denke an das Lot hinterm Tretlager, dass Dinge sind, die nicht mehr ganz ihre Berechtigung haben.
Ja.
Und vor allem, wenn wir auf den Prozess eingehen, zu späterer Stunde mal, wie so ein Bikefitting abläuft. Aber eins kann ich schon sagen, wurden viele Schritte gesetzt, die ich niemals gesetzt hätte.
Ja.
Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich dem Dominik damals auch gesagt habe, ich fahre seit über 20 Jahren Rad, aber ich bin nur hier, um den Mund zu halten. Und wenn du mich was fragst, werde ich antworten. Und die 3 Stunden sind wie im Flug vergangen, weil wir richtig in den Nerd-Tunnel abgedriftet sind. Es ist um Millimeterarbeit gegangen. Ich habe gedacht, und es war geil. Ja. Und es hat auch richtig viel gebracht bei mir.
Ich finde auch, ich meine, man muss da eh anschließen, was du gerade gesagt hast, wir sind in der glücklichen Lage, sage ich einfach einmal, dass wir wissen, dass wir nichts wissen.
Ja, in dem Fall ja.
Und dass wir uns da nicht hinstellen und Bike-Fittings anbieten. Was wir halt auch immer wieder von Athletenseite hören, ist, ja, mein Kollege hat das eh eingestellt. Vielleicht magst du da ein bisschen was dazu sagen, mit welchen Messsystemen du da ganz im Überblick, wir kommen da wie gesagt im Detail noch sehr genau auf das Ganze, aber einfach nur, dass man mal sieht, wo ist der Unterschied zwischen einem professionellen Bike-Fitting und jemand quasi, der mit dem sprichwörtlichen Lot
wie wir das machen würde.
Ja, und der Wasserwaage das Rad ausmisst.
Genau, Messtechnik ist ein ganz, ganz großes Stichwort im Bike-Fitting. Ich bin durch mein Studium eigentlich in Biomechanik sehr gut ausgebildet.
Ja.
Wusste auch da schon so ein bisschen was über Fahrradeinstellungen, habe mich damit schon auseinandergesetzt, persönlich auch. Und dann kam ich in das Bike-Fitting und kannte nichts. So, wie ihr jetzt vielleicht sagt, ihr habt keine Ahnung, hatte ich am Anfang auch keine Ahnung. Und dafür hatte ich die Messtechnik, dass die Messtechnik mir eigentlich auch nochmal Hinweise gibt, wie eine Position dann auch funktioniert, was da passiert. Und dementsprechend arbeite ich mit einer Druckmesstechnik von Gebiomeist, die am Sattel, in den Schuhen, an den Füßen entsprechend den Druck direkt aufnimmt und mir auch dann wieder rückgibt, wie sitzt der Athlet, die Athletin wirklich auch auf dem Sattel. Und das ist von außen schwer zu erkennen. Je weniger Erfahrung man damit hat, desto schlechter ist es quasi mit der Zeit, mit dem Ganzen, wenn man das sich damit beschäftigt, die Erfahrung macht und wirklich aktiv fittet, kann man das lernen, auch von außen vielleicht besser zu erkennen. Aber die Messtechnik gibt einem auch wirklich genau das Feedback, wie funktioniert eine Position, ist da irgendwo eine Asymmetrie, ist da irgendwo noch was schief, ist aber auch viel Bewegung drin. Ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn man im Sattel schaut, wie viel Bewegung ist in der Hüfte. Da sagt natürlich die Messtechnik ganz klar, da ist Bewegung oder da ist keine Bewegung. Und dafür ist die Messtechnik dann entsprechend für mich als Fitter auch immer noch nicht zu ersetzen. Und man kann von außen vielleicht ein bisschen was beurteilen, aber von innen wirklich, vom Kontaktpunkt wirklich zu erkennen, dafür brauche ich die Messtechnik. Und das ist für mich wirklich der Game Changer im Bikefitting, dass man damit auch wirklich sichtbar macht. Und das Schöne ist dann, ich bekomme ein Bild raus, was man auch super erklären kann, was man auch wirklich dann versteht, wenn man im Bikefitting noch nicht viel Erfahrung hat, dass man dann auch wirklich sieht, okay, das ist nicht nur das Gefühl vielleicht, was da mitspielt, sondern es ist wirklich optisch erkennbar und wir haben Parameter, mit denen wir arbeiten können, die auf jeden Fall besser werden.
Ich bringe da auch meine persönliche Geschichte kurz dazu. Ich habe wie viele Athleten, Athletinnen das Problem lange Jahre mit meinem Sattel gehabt. Ja. Und es hat tatsächlich den Weg nach München und eben genau diese Methode gebraucht, dass das Thema jetzt ein für alle Mal weg ist. Und ich war da wirklich schon im Selbstzweifel, ob ich nicht einfach viel zu sehr Prinzessin bin, was den Sattel angeht. Aber es ist einfach nicht so. Ich habe außergewöhnlich schmale Sitzhöcker und das ist im Endeffekt dort auch wirklich so rausgekommen. Und seitdem ist das Thema passé. Also da kann man einfach nur sagen, ich denke, mit dem Thema kämpfen sehr, sehr viele. Hier ist die Lösung, ja, kann man nur weiter vermitteln und kann ich auch wirklich mit bestem Gewissen empfehlen. Wenn wir in diesem Thema professionelles Bikefitting bleiben, darf ich die provokante Frage stellen, wie viele Athleten, Athletinnen hast du in deinem Leben schon gefittet?
Wenn wir jetzt mal so die 4 Jahre nehmen, würde ich mal grob überschlagen, so an die 1000 Athleten, Athletinnen, die ich in dem Zeitraum betreut habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ich eingestellt habe.
Ja,
das kommt hin.
Also 1000 Athleten und Athletinnen, ich denke, da sprechen wir auch von einer gewissen
Erfahrung mangelt ganz bestimmt nicht. Ja. Was man da auch so, was du in einem Nebensatz gesagt hast, dass man dann gut erklären kann, dass man das Gefühl, das man am Rad hat, auch eben visualisieren kann und damit ein Gefühl schafft für den Athleten, für die Athletin, dass das, was da gemacht wird, richtig ist. Dazu braucht es Erfahrung, ja, um das zu transportieren, um das transportieren zu können. Und ich glaube, das ist eine Parallele aus dem, was wir machen und was du machst. Die Zahlen, die Messungen, die müssen valide sein, das muss stimmen, man muss mit den Zahlen was anfangen können. Und dann muss man am Ende des Tages dem Athleten, der Athletin, durch wie auch immer, klar machen können, dass das funktioniert. Und in der Summe, in dem Gesamten, funktioniert es dann auch. Ja, und dann wird die Leistung besser, dann wird das Gefühl am Rad besser, dann wird mehr Spaß draus. Ja. Ja, weil ich glaube, das ist ja gleich der größte Gamechanger, auch dann im Trainingsprozess, wenn ständig, weiß nicht, der linke Hax einschlaft oder was bei dir war.
Es waren nur Schmerzen.
Schmerzen. Ja, okay. Beim Gary, wenn es Sitzprobleme gibt oder was auch immer dann einschläft, das macht ja keinen Spaß. Ja. Und wenn man das eliminieren kann, macht es mehr Spaß und die Leistung wird auch nach oben gehen.
Aber ja, wir sind ja nicht nur zum Spaß da. Ich wollte jetzt gleich noch eine provokante Nachfrage stellen, weil das Thema Leistung ja allgegenwärtig ist und da immer mehr Leute einen Powermeter zur Verfügung haben. Was prinzipiell eine
auch gute das Thema Aerodynamik, ist. Was in dem Fall zusammenhängt. Also objektiv geht es ja nicht um die Leistung, sondern im Endeffekt um die Zeit. Und Leistung plus Aerodynamik ist dann im Endeffekt die Zielzeit. Und ich glaube, darauf willst du raus.
Genau, aber wenn wir 1000 Leute haben, die durch deine Hände gegangen sind, gibt es eine Hitlist für dich an Verbesserungen? Kannst du das beziffern, wie viel Watt so eine gute Sitzposition bringen kann, wie viel Leistung verschenkt wird?
Das ist tatsächlich ganz, ganz, ganz schwer in Zahlen auszudrücken. Du kannst nicht direkt sagen, dass du eine mehr Wattleistung dann aufs Pedal bringen kannst. Du kannst aber ganz klar sagen, dass du durch Komfortgewinn mehr trainieren kannst. Mhm. Das heißt, weil du eben deine Schmerzen nicht mehr im Training hast, immer bei dir hast, du wirst mehr trainieren, weil du einfach komfortabler da sitzt. Natürlich kann man sagen, dass viele, viele Athleten, Athletinnen auch einfach nicht die Kraft aufs Pedal bringen, die sie vielleicht drin hätten, was dann vielleicht direkt messbar wäre, was in vielleicht wenigen Fällen gleich rauskommt. Was aber auch ein großer Punkt ist, ist die Ermüdung. Das heißt, je effizienter du auf dem Rad sitzt, desto einfacher wirst du auch nach 2-3 Stunden noch deine Kraft aufs Pedal bringen. Und das sind alles Parameter, die vielleicht jetzt nicht direkt auf dem Powermeter da sind im ersten Moment, die sich aber dann über die Zeit zeigen, die dir einfach dann nach Trainingszeit oder auch nach ein paar Stunden im Sattel auffallen werden. Das Thema Aerodynamik ist sicherlich ein zweites, was dann mit reinkommt, was vielleicht dann im Wettkampf auch die Zeit einfach messbar macht, wo ganz viele einfach sagen, okay, ich bin jetzt Bestzeit gefahren, danke für das Bikefitting, weil die Radzeit war noch nie so gut. Das muss irgendwie eine Relation zueinander haben. Aber direkt in Zahlen kann ich es nicht ausdrücken, weil auch keine Vorabmessungen gemacht wurden. Also müsste man jetzt irgendwie Studien auspacken, was vorm Fitting eine Leistungsmessung danach. Aber ich glaube, die Leistungsmessung wird da auch nicht direkt den Parameter geben, dass du das siehst.
Dann darf ich Werbung für dich machen. Also ich konnte es bei meinen Ausfahrten tatsächlich rauslesen. Es waren jetzt, klingt wenig, aber es waren 7 Watt, was doch erstaunlich viel ist, wenn man, so wie ich, zu einem austrainierten Zeitpunkt gekommen ist. Und was du jetzt eigentlich sagst, ist, dass es eigentlich eine Kette an kleineren Effekten bringt, die in der Summe am Jahresende dann einfach unglaubliche Wirkungen zeitigen können. Ja.
Zu Aerodynamik vielleicht noch eine Frage, ein Einwurf. Da gibt es die Geschichte von Frodeno beim Umstieg von Rennrad auf Zeitfahrrad oder in der Zeit, in der Aerodynamik für ihn immer wichtiger wurde. Die Vorgabe an den Fitter, stell mich möglichst aerodynamisch ein, meinen Körper für diese Position, das überlasse ich meinem Physio. Kannst du da vielleicht was dazu sagen? Also jetzt nicht zu dem konkreten Fall, aber inwieweit muss man Adaptionsprozesse zulassen für eine aerodynamische Position oder auch aktiv provozieren, damit das überhaupt funktioniert?
Also die Basis für eine aerodynamische Position ist immer eine komfortable Position. So, das heißt, das bringt dir nichts, wenn du die aerodynamischste Position fährst, die du irgendwie einstellen kannst. Ich bin auch der Meinung, dass die aerodynamischste Position immer gewisse Komfort braucht, weil du sonst nicht da reinkommst, weil du es sonst nicht halten kannst. Was jetzt vielleicht messbar ist über 5 Minuten, nicht messbar ist. Auch in den kurzen Zeiten wird eine unkomfortable Position nie die aerodynamischste Position geben, wenn da nicht ein bisschen Komfort dabei ist. Das heißt, immer an erster Stelle ist eine Stabilität im Sattel. Wenn du nicht stabil im Sattel sitzt, dann wird allein schon dadurch, dass du im Sattel dich bewegst, auch die Aerodynamik schlechter. Das heißt, nehmen wir jetzt mal wirklich das Beispiel von diesen Shifts im Sattel. Vielleicht, man sieht es immer mal wieder auch im Profibereich, wenn du regelmäßig im Sattel nach hinten rutschst und nicht wirklich deine Position gefunden hast, das ist was, was sich aerodynamisch definitiv auch direkt messbar negativ auswirkt. Das heißt, auch da die Biomechanik erstmal im Sattel zu sitzen, stabil zu sitzen, ist die Basis. Dann kann man drauf aufbauen. Und dann ergibt sich meistens, dass auch ein gewisser Komfort sich einfach positiv auswirkt, weil du deine Schultern nochmal aktiv zusammenziehen kannst, weil du in der Position dann auch spielen kannst und dich selbst aerodynamisch machen kannst, ohne dass das in der Position dich einzwängt. Natürlich gibt es dann irgendwo den Punkt, wo im absoluten Hochleistungssport dann auch irgendwo ja, eine komfortable Position nicht mehr rein aerodynamisch funktioniert. Aber die allermeisten werden über 5 Stunden auf einer Langdistanz sicherlich auch nicht mehr irgendwann sich da reinzwängen wollen und den Lauf auch vielleicht ein bisschen entspannter angehen, wenn wir jetzt im Triathlon sind, dass dann entsprechend auch eine Aero-Position gerade über lange Sicht einfach entspannt zu halten sein muss und dann sich auch zeitlich, da sind wir dann vielleicht weg von der aerodynamisch besten Position, auch zeitlich positiv sich entwickeln wird, wenn du ein bisschen komfortabler drauf sitzt.
Das heißt im Prinzip, es ist zusammengefasst eigentlich ein Kompromiss aus Komfort und Aerodynamik. Und der ist immer bedingt durch die Wettkampfdistanz, die man eigentlich irgendwie so vorhat. Kann man so
der Komfort ist immer höher zu werden.
Ich würde keinen Kompromiss eingehen. Ich würde immer den Komfort zuerst
wählen. Also tatsächlich auch bei einer Sprintdistanz oder bei zum Beispiel so einem 20 Kilometer Zeitfahren oder so, dass man immer noch den Komfort gleich hoch oder höher wiegt als die Aerodynamik.
Kommt drauf an, wenn du wirklich, also ich bin da irgendwann limitiert, was Aerodynamik angeht, weil ich es im Labor nicht messen kann. Wenn du nicht gemessen durch Windkanal oder Bahntests irgendwie sagen kannst, dass das aerodynamisch besser ist, dann würde ich immer den Weg wählen, fahr das gut, weil es ist nicht gesagt, dass eine unkomfortable Position aerodynamischer ist. Du kannst von außen nicht immer sehen, wie eine Aerodynamik funktioniert. Es kann sein, dass die Position tiefer im Lenker oder schmäler in den Armen im Endeffekt aerodynamisch schlechter ist, weil sich was anderes entwickelt. Und dementsprechend, solange du es nicht weißt, würde ich immer auf den Komfort gehen, das gut fahren können und vielleicht so die paar Punkte, die man im Ansatz weiß, die sich möglicherweise positiv entwickeln, in der Aerodynamik dann in die Richtung entwickeln. Aber niemals so, dass du das Gefühl hast, dass du in der Position gerade eingezwängt bist.
Also macht es keinen Sinn, eine Position, die fancy aussieht, bei irgendeinem Profi zu kopieren?
Auf gar keinen Fall. Also ich würde niemals eine Position von außen kopieren, die du nicht kennst. Du weißt nicht, warum er so sitzt, warum er die Einstellung gewählt hat, weil da eben die individuellen Gründe dazu gehören, dass jemand eine Position überhaupt fahren kann oder auch muss. Und ich würde auch nie davon ausgehen, dass ein Profi perfekt eingestellt ist.
Es ist ja, was viele gemein haben, jetzt bleiben wir im Profizirkus, weil das kann man einfach auch visuell besser verfolgen. Diese Ruhe im Sattel, von der du gesprochen hast, die macht schon viele Athleten, die wirklich schnell fahren, dann aus. Oder das haben sie gemein. Sanders ist vielleicht eine Ausnahme, ja, weil der arbeitet nur am Rad wie ein Wilder. Aber anderes Thema, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie auch immer.
Ja. Wie schnell könnte er sein, wenn?
Wenn, genau. Aber wenn man sich eben jetzt einen Dietlef und einen Lange vergleicht, die sitzen beide extrem ruhig, aber extrem anders am Rad. Ja. Beide sind sehr schnell. Ja. Und ich glaube, dass man es an dem schon dann auch für sich festmachen kann, wie du dann auch sagst, der Komfort geht über alles. Oder über vieles und das bringt ja dann dementsprechend auch die Ruhe in das System. Und die Ruhe ist dann in weiterer Folge auch wieder eine bessere Kraftübertragung, eine Ermüdung, die später eintritt. Auch in Richtung, was glaube ich nicht zu vergessen ist, wie kann ich dann am Rad in einer Position auch Nahrung aufnehmen und versorgen, wenn die unruhig zu extrem gewählt ist, denke ich, dass dann auch im gesamten System schwieriger sein wird, die Kohlenhydratmengen aufzunehmen oder überhaupt was zu trinken, wenn es einfach unangenehm wird, wenn es unrhythmisch wird. Und in die Richtung sollte das Ganze, glaube ich, gehen, dass man sich natürlich von Profis oder von den Besten der Welt Dinge abschauen kann, aber dann an die richtige Stelle schauen muss, was man sich abschaut. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Position kopieren, wie du das eh schon gesagt hast.
Richtig, ja? Richtig. Und nicht vergessen, dass du eine Position vielleicht im Wettkampf mal 5 Stunden fahren musst, aber du musst das davor im Training schon ganz, ganz viel auch fahren. Und das ist ein wichtiger Punkt, was auch den Komfort angeht. Ich würde eine Position nicht für einen Wettkampf umstellen. Das heißt, auch ein Bikefitting sollte möglichst lange vor einem Wettkampf schon stehen und eine Position muss trainiert sein. Eine Position muss im Training ganz viele Stunden gefahren sein und da natürlich auch den Komfort bieten, dass man nicht sich Wundestellen im Schritt oder sonstige Probleme überhaupt erst einfährt und dementsprechend ja, muss eine Position einfach auch gewissen Komfort bieten, dass man das Training so gut auch abspulen kann.
Das heißt, wir fassen im Prinzip zusammen als Einleitung zu dem Thema Bikefitting für alle, die Probleme haben oder auch nicht, sie sich aerodynamisch oder komfortabel optimieren wollen oder ein neues Rad kaufen wollen oder, es gibt 1000 Anwendungsmöglichkeiten, die dürfen sich bei dir melden.
Unbedingt.
Und zwar unter folgender E-Mail-Adresse.
Das ist info@cyclab.at.
Und genau, wenn ihr es euch nicht gemerkt habt, dann einfach an info@sweetspot-training.at. Genau. Die altbekannte, wir können direkt weiterleiten und weitervermitteln.
Genau, wir werden das natürlich auch verlinken. Wir wollen auch noch im Anschluss eins dazu sagen. Wir sind hier in der Weltmetropole Langenzersdorf, also da bist du zu finden. Und hier bei dir ist natürlich auch die Physiotherapeutin, die Lisa, mit der du zusammenarbeitest. Das heißt, dieser ganze Bikefitting-Prozess, ja, der halt natürlich auch mit der körperlichen Optimierung zusammenhängt, da könnt ihr Hand in Hand arbeiten. Das macht halt natürlich für unsere Athleten, Athletinnen natürlich noch einen zusätzlichen Vorteil, aber auch für all jene, die quasi nur zu dir zum Fitting kommen, gibt es da auch zusätzlich fachfrauische Meinung dazu. Und ich denke, dass wenn das alles aus einem Guss ist, funktioniert das alles noch umso besser. Und daher freuen wir uns schon sehr auf die kommenden Folgen, wo du uns den ganzen Prozess ein bisschen näher bringen wirst. Für all jene, die noch nie in den Genuss von einem Bikefitting gekommen sind, muss man einfach sagen, es ist extrem interessant, wie auch da der technische Fortschritt einfach mit der Zeit kommt und was man da alles rauslesen, raussehen kann und wie man in dem Sport, wo man eigentlich glaubt, dass man eh schon alles optimiert, noch 1000 Dinge mehr optimieren kann. Und in diesem Sinne sagen wir Dominik, danke, dass du heute da warst und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Und ja, für all jene, die uns heute zugehört oder zugeschaut haben, meldet euch gerne unter info@sweetspot-training.at oder direkt beim Dominik und wir leiten das natürlich gerne weiter und sagen an der Stelle danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.
Ciao.
Viert euch.